Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Sozialrecht der Hochschule Fulda. Mein Name ist David und diese Folge ist eine ganz besondere Folge, und zwar ein Weihnachtsspecial mit einem sozialrechtlichen Jahresrückblick. Und mir zugeschaltet ist meine Kollegin Luisa. Hallo Luisa.
Hallo.
Und wir können ein neues Mitglied in unserem Team begrüßen, und zwar die Bettina. Hallo Bettina.
Hallo.
Bettina, stell dich doch einfach mal kurz selbst vor.
Ich bin Bettina Grabe. Bin nun im 7. Semester, also dem Abschlusssemester im BA-Studiengang Sozialrecht. Ich habe davor Jura studiert und bin dann nach der Zwischenprüfung an die Hochschule Fulda gewechselt zum Studiengang Sozialrecht, weil der speziell auf meine Interessen zugeschnitten ist, praktisch ausgerichtet und interdisziplinär. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ja, soweit zu mir. Wir haben uns 5 interessante Themen für unseren Jahresrückblick ausgesucht, die wir euch gerne vorstellen wollen. Und ja.
Wenn du magst, können wir auch einfach mal direkt damit anfangen. Also, wenn ihr jetzt so auf das letzte Jahr zurückschaut, was ist denn ja aus sozialrechtlicher Sicht euch besonders in Erinnerung geblieben? David, vielleicht magst du einfach gerade mal anfangen.
Ja, und zwar sind ja ab dem 1. Januar 2020 die Regelbedarfe erhöht worden. Und diese werden jetzt ab dem 1. Januar 2021 nochmals erhöht werden.
Kannst du noch mal kurz darauf eingehen, damit unsere Hörerinnen auch wissen, von was du genau sprichst?
Ja klar, dazu möchte ich eigentlich erstmal kurz erläutern, für wen denn die Regelbedarfe überhaupt eine Rolle spielen und was denn Regelbedarfe überhaupt sind. Und zwar spielen die Regelbedarfe im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II und der Sozialhilfe nach dem SGB XII eine Rolle, denn dort werden Beiträge ausgezahlt, die sich am Regelbedarf orientieren.
Das wäre unter anderem wesentlich für die Bezieher der Grundsicherung für Arbeitssuchende, auch Hartz IV genannt.
Das betrifft demnach erwerbsfähige Hilfesuchende und die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Das betrifft die erwerbsunfähigen Hilfesuchenden über 18 Jahren oder Personen, die gesetzliche Altersgrenze überschritten haben und sonstige Leistungsberechtigte, die Hilfe zum Lebensunterhalt bekommen. Aber jetzt wisst ihr ja immer noch nicht, was Regelbedarfe sind, deswegen gehe ich da auch noch mal kurz drauf ein. Und zwar handelt es sich bei dem Regelbedarf um eine monatliche Leistung, die für ganz Deutschland einheitlich bemessen ist. Konkret gehen in den Regelbedarf dabei alle Verbrauchsausgaben ein, die bei einkommensschwachen Haushalten im Durchschnitt anfallen.
Was sind das dann so genau für Ausgaben?
Natürlich Bedarfe für Ernährung, sprich Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke, sowie Kleidung, Körperpflege, Wohnungsausstattung, Gesundheitsausgaben und Bedürfnisse des täglichen Lebens. Man kann also sagen, dass der gesamte für die Sicherung des Existenzminimums notwendige Lebensunterhalt einer oder eines Hilfebedürftigen durch den Regelbedarf gedeckt werden soll. Dabei gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und zwar sind zusätzliche Bedarfe, wie zum Beispiel Mehrbedarfe oder Bedarfe für Bildung und Teilhabe, sowie der Bedarfe für Unterkunft und Heizung und einmalige Bedarfe nicht im Regelbedarf aufgeführt. Diese werden gesondert erbracht.
David, kannst du vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, was es für Regelbedarfsstufen überhaupt gibt?
Die Regelbedarfsstufe 1 ist für alleinstehende oder alleinerziehende Erwachsene, Leistungsberechtigte, die gemeinsam in einer Wohnung leben. Die Regelbedarfsstufe 2 wäre dann für Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, wenn sie in eheähnlicher oder partnerschaftlicher Gemeinschaft in einer Wohnung zusammenleben. Regelbedarfsstufe 3 betrifft Leistungsberechtigte, die in stationären Einrichtungen, wie zum Beispiel Pflegeheimen, untergebracht sind. Regelbedarfsstufe 4 für Jugendliche ab dem 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Regelbedarfsstufe 5 für Kinder ab dem 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und die Regelbedarfsstufe 6 und somit die letzte Regelbedarfsstufe wäre für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres. Und da gibt es dann natürlich verschiedene Erhöhungen, die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Ja, es wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu speziell, alle Regelbedarfsstufen nochmal näher zu berücksichtigen. Deswegen lest euch das einfach mal ganz in Ruhe durch.
Ja.
Ja, das war eine kleine Zusammenfassung der Regelbedarfe. Diese spielen auch bei dem nächsten Thema eine Rolle, und zwar den Sozialschutzpaketen, die dieses Jahr beschlossen wurden. Und dazu kann uns Bettina ein bisschen was erzählen.
Ja, genau. Hintergrund ist der, dass eine ganze Reihe von Gesetzen und Verordnungen infolge der Covid-19-Pandemie erlassen wurden, die mitunter starke Änderungen des Infektionsschutzgesetzes als Inhalte hatten. Und das hatte, wie wir ja alle wissen, Auswirkungen auf das öffentliche Leben, also Kontaktverbote, Schließungen von Unternehmen und Geschäftsbetrieben aller Art, auch Kulturveranstaltern. Und die finanzielle Notlage, was dies für viele zur Folge hatte, sollte durch die Sozialschutzpakete eben eingedämmt und abgefedert werden.
Ach ja, und wie kann man sich diese, ich sage jetzt mal, Abfederungen so vorstellen? Also wie sahen die so konkret aus?
Um mit Beispielen aus dem Sozialschutzpaket 1 anzufangen, da gab es einmal einen vereinfachten Zugang zur Grundsicherung bzw. zur Sozialhilfe, also eben einen vereinfachten Zugang zu Hartz-IV-Leistungen oder eben der Sozialhilfe durch einen vorübergehenden Verzicht auf die mitunter aufwendige Vermögensprüfung. Und als zweites Beispiel gab es eben die Möglichkeit zum Zuverdienst bei Kurzarbeit. Und das bedeutet konkret, dass Arbeitnehmerinnen, die in Kurzarbeit waren, den Entgeltausfall durch Aufnahme oder Ausweitung einer Nebenbeschäftigung ausgleichen können. Hintergrund war die Reduktion der Anträge für Aufstockungsleistungen aus dem SGB II eben zu vermeiden. Und um mit Beispielen aus dem Sozialpaket 2 weiterzumachen, da waren die wichtigsten Veränderungen einmal die Verlängerung der Anspruchsdauer beim Arbeitslosengeld. Und das heißt eben, um die Situation für arbeitslose Menschen zu erleichtern, die durch die Pandemie verringerte Chancen in der Jobvermittlung eben auch haben, wird das Arbeitslosengeld einmalig 3 Monate für Personen verlängert, deren Anspruch auf Arbeitslosengeld sonst zwischen dem 1. Mai und dem 31. Dezember geändert hätte. Weiterhin hatten jetzt Arbeitsgerichte und Sozialgerichte die Möglichkeit, ihre Gerichtsverhandlungen per Videoschalte zu erledigen, damit eben nicht mehr physische Anwesenheit nötig war dafür. Und als letzte Änderung, die ich noch erwähnenswert finde, ist, dass ein warmes Essen für Kinder, die normalerweise in der Schule eben oder im Kindergarten die Möglichkeit gehabt hätten, ein warmes Mittagessen zu bekommen, die Familien auch die Möglichkeit haben, das Mittagessen eben abzuholen oder auch geliefert zu bekommen.
Ach, das hört sich ja schon mal gut an. Aber kann man das dann auch so auf die Praxis übertragen?
Ja, also es wurde bei den Paketen tatsächlich an viele Personengruppen gedacht, aber es wurde auch einige Kritik geübt. So sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands Ulrich Schneider, die Bundesregierung hat bisher ausgerechnet für die Ärmsten nichts übrig. Und damit meint er wahrscheinlich, dass keine Corona-bedingte Anpassung der Regelsätze durch die Sozialschutzpakete vorgesehen sind. Ja, weil die Menschen müssen mehr Zeit zu Hause verbringen, die Stromkosten bezahlen und auch die Tafeln haben geschlossen und die Lebensmittel werden teurer. Und all dies hätte man durch unkomplizierte und unbürokratische Aufstockung des Regelbedarfs ausgleichen müssen. Und das ist auch die Meinung zum Beispiel vom AWO-Bundesverband. Und ist, finde ich, auch eine angebrachte Kritik.
Ja, auf jeden Fall.
Um das Thema der Sozialschutzpakete abzuschließen, würde ich jetzt nochmal auf einen weiteren Aspekt eingehen, der mit Geld zu tun hat, und zwar die Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns. Die hat ja auch 2020 wieder stattgefunden und diese ist auch seit 2015 Thema in Deutschland. Und zwar wurde 2015 der gesetzliche Mindestlohn auf 8,50 Euro angesetzt. Und dieser soll 2021 sogar auf 9,60 Euro steigen und in mehreren Schritten bis zum 1. Juli 2022 sogar auf 10,45 Euro ansteigen.
Ja, stimmt. Der Mindestlohn ist ja wirklich jedes Jahr wieder ein spannendes Thema. Könntest du da vielleicht auch noch mal ein paar genauere Hintergrundinformationen zu geben?
Ja, klar. Kann ich machen. Und zwar stellen sich bestimmt viele die Frage, warum es überhaupt einen gesetzlichen Mindestlohn gab. Und zwar soll der gesetzliche Mindestlohn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor natürlich unangemessen niedrigen Löhnen schützen und unter anderem auch dazu beitragen, einen fairen und funktionierenden Wettbewerb und gleichzeitig mehr Stabilität im sozialen Sicherungssystem einzuführen bzw. dafür zu sorgen. Und da könnte man jetzt natürlich noch darauf eingehen, für wen der Mindestlohn überhaupt eine Rolle spielt. Und zwar gilt der gesetzliche Mindestlohn für Arbeitnehmerinnen und Arbeiter über 18 Jahre, unabhängig von Arbeitszeit oder Umfang der Beschäftigung. Somit gilt der gesetzliche Mindestlohn natürlich auch für Minijobberinnen und Minijobber sowie Saisonkräfte und Praktikanten, außer bei einem Pflichtpraktikum.
Für wen spielt der Mindestlohn dann keine Rolle?
Ja, eine sehr berechtigte Frage.
Und zwar spielt der Mindestlohn keine Rolle für Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz sowie ehrenamtlich Tätige und Personen, die einen Freiwilligendienst ableisten, Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einer Maßnahme der Arbeitsförderung, Heimarbeiterinnen oder Heimarbeiter nach dem Heimarbeitsgesetz, Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung, Selbstständige und Langzeitarbeitslose innerhalb der ersten 6 Monate nach Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt.
So, ich würde sagen, das war es jetzt erstmal zum Thema Mindestlohn. Wir machen aber mit einem weiteren spannenden Thema weiter, und zwar dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Und es ist ja auch ein sehr aktuelles Thema, denn gerade zu dieser Zeit merkt man ja, dass es gerade im Krankenhaus- und Pflegebereich an Fachkräften mangelt. Ich würde sagen, ich übergebe das Wort an Luisa, die sich mit dem Thema Fachkräfteeinwanderungsgesetz näher beschäftigt hat.
David, du bist ja eben, als du über den Mindestlohn sprachst, auch schon auf den Fachkräftemangel eingegangen. Und genau dazu passt auch mein nächstes Thema. Und zwar geht es um das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, was im März diesen Jahres in Kraft getreten ist.
Ja, stimmt. Das hatten wir auch in unserer letzten Migrationsrechtsvorlesung kurz besprochen.
Ja, genau. Dabei ging es einfach darum, einen erleichterten Zugang zu Erwerbstätigkeit für Fachkräfte aus Drittstaaten hier in Deutschland zu ermöglichen und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Ja, kurz, was sind Drittstaatsangehörige? Drittstaatsangehörige, auch als Ausländer im Gesetz bezeichnet, sind Personen, die nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben und auch keinem oder nicht Bürger eines anderen Staates der Europäischen Union sind, also keine Unionsbürger sind. Diese fallen nämlich unter das Freizügigkeitsrecht und hatten vorher auch schon die Möglichkeit, hier in Deutschland zu arbeiten. Und durch die Einführung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes ist es jetzt eben auch für Drittstaatsangehörige möglich.
Und durch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird doch jetzt auch insbesondere der Begriff der Fachkraft auch auf Menschen mit Berufsausbildung erweitert, oder?
Ja, genau. Das war vorher einfach nur mit akademischer Ausbildung möglich. Oder wenn es sich eben um einen Mangelberuf, sowas wie IT, gehandelt hat. Eine weitere Neuerung, die durch dieses Gesetz hinzukam, war, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, auch zur Arbeitsplatzsuche oder für Qualifizierungsmaßnahmen vor Arbeitsantritt nach Deutschland zu kommen.
Ah, okay.
Ja, jetzt haben wir ja schon über die Sozialschutzpakete und das Thema Arbeit und Regelbedarfe gesprochen. Aber es hat sich ja auch viel im SGB an sich getan. Luisa, was gab es da für Änderungen?
Ja, zu Anfang des Jahres ist die 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten. Im Bundesteilhabegesetz ist die Kurzfassung für Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung. Dieses ganze Gesetz verfolgt das Ziel, die Lebenssituation von Menschen mit Behinderung zu verbessern und ja, einfach dem Gedanken der inklusiven Gesellschaft ein bisschen näher zu kommen. Bei dem Bundesteilhabegesetz handelt es sich jetzt aber nicht um ein eigenständiges neues Gesetz, sondern es ist vielmehr ein Gesetz, durch das bestehende Gesetze verändert werden. Also man kann es eher als einen Prozess sehen, der jetzt über die Jahre angeht, und das war eben jetzt die 3. Stufe. Das Ganze soll noch bis zum Jahr 2023 andauern. Eines der Hauptanliegen dieser 3. Reformstufe, die zum Jahresanfang in Kraft getreten ist, war die Überführung der Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe, also dem SGB 12, in das SGB 9. Um so ein modernes Teilhaberecht zu schaffen, in dem die Fachleistungen der Eingliederungshilfe eindeutig von den existenzsichernden Leistungen der Sozialhilfe getrennt sind, damit die Eingliederungshilfe jetzt ein eigenständiges Leistungsgesetz bilden kann. Damit kommen wir auch schon zum Ende unserer Folge. Ich bedanke mich schon mal für die Aufmerksamkeit. Falls Sie sich jetzt noch ein bisschen näher in die verschiedenen Themen einlesen wollen, besteht dazu natürlich die Möglichkeit. Wir haben ein paar Key Facts zusammengestellt auf ganz übersichtlichen Handouts. Diese sind auf der Fachbereichshochschulseite zu finden. Dazu einfach Fachbereich der Sozial- und Kulturwissenschaften der Hochschule Fulda eingeben und dann über den Reiter Podcast Sozialrecht auf unsere Podcast-Seite gelangen. Und dort sind die verschiedenen Handouts hochgeladen.
Ja, ich hoffe, es hat euch unser kleiner Jahresrückblick mit ausgewählten sozialrechtlichen Themen gut gefallen. Und wir wünschen euch an dieser Stelle schöne Feiertage und wir hören uns im nächsten Jahr.
Genau, frohe Weihnachten. Tschüssi.
Tschüss.